Und auch die Ärzte mir gesagt haben, Frau Hodgson, ihr steht mit einem Bein quasi im Grab. Und das war für mich wirklich so ein Wake-up-Call gewesen.
Das ist der Podcast vom SC-Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Rosenkavalierin und Jubiläums-Bachelorette Larissa Hodgson. Larissa, was gefällt dir an dir selber am besten?
Am besten gefallen mir meine Augen. Ich bekomme am meisten Kompliment für meine Augen und ja, ich finde es sehr schön.
Da kannst du mir sicher auch sagen, was jetzt an dir, verglichen zu all deinen Vorgängerinnen, als 10. Jubiläums-Bachelorette quasi anders ist.
Ich glaube, was cool ist, dass ich wieder mal eine blonde Bachelorette genommen habe und jemand, der mal Kandidatin war. Mhm. Das hat es jetzt so ja noch nie gegeben. Und gerade zur 10. Jubiläumsstaffel ist das mal eine coole Abwechslung. Und ich glaube, das ist auch etwas mit dem, was niemand gerechnet hat.
Du bist Wiederholungstäterin.
Genau.
2016 beim Janosch in der Staffel bist du schon dabei gewesen. Wieso nimmst du jetzt nochmal einen Anlauf, wenn es dort schon nicht geklappt hat?
Ich bin angefragt worden von 3plus und ich war Single gewesen und habe mir überlegt, jetzt habe ich meinen Traummann auch neben der Kamera nicht gefunden, warum sollte es jetzt als Bachelorette nicht klappen. Und ja, habe mich dann dazu entschieden, das zu machen.
Jetzt als Bachelorette sind alle Augen auf dich gerichtet. Bist du jemand, der grundsätzlich gerne im Mittelpunkt steht?
Ich muss sagen, ich bin schon ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Ich habe auch gar kein Problem, vor der Kamera zu stehen. Ich habe Kolleginnen, die mir gesagt haben, Larissa, wie kannst du das? Das könnte ich nie. Und vor allem noch mit Männern. Und vielleicht ja, musst du die küssen und so. Aber irgendwie muss ich sagen, ich kann das relativ gut ausblenden, weil ja, es ist einfach mein Ding, vor der Kamera zu stehen.
Wie war es denn, eben diese zu küssen? Und auch so viele verschiedene, wahrscheinlich.
Gut, ich muss dazu sagen, so viele verschiedene sind es nicht. Wie viel genau, das werden wir ja noch erfahren. Am Anfang war es natürlich ein bisschen komisch. Vor allem, wenn man hat ja nicht nur Kameras um sich herum, sondern auch die Leute von der Produktion. Und das ist dann schon ein bisschen speziell, vor allem das erste Mal, wo so etwas passiert. Aber dann irgendwann tut man die ausblenden.
Jetzt die Heide, der Mittelpunkt von deinem Leben, ist deine Tochter, deine 3-jährige Tochter, Hayley. Was bedeutet sie dir?
Hayley bedeutet mir alles. Sie ist das Wichtigste in meinem Leben und sie gibt mir mega viel Energie. Und ja, es macht richtig Freude und ich bin mega gerne Mami.
Du hast eben vorhin gesagt, du bist Single. Ist es als alleinerziehende Mami auch schwieriger, vielleicht jemanden kennenzulernen, so im Alltag?
Ja, es ist halt so, dass ich mittlerweile auf andere Sachen schaue bei Männern, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe. Außerdem gehe ich auch viel weniger raus. Ich habe schon meine Ebene, wo ich mal mit meinen Freundinnen in Ausgang gehe oder so. Aber der Fokus ist halt schon auf meiner Tochter und es beansprucht sehr viel Zeit. Und neben dem Arbeiten noch, ich glaube, jedes Mami da außen versteht mich, wenn ich sage, es bleibt nicht viel Zeit für sich selber. Ja.
Und auch Energie, oder? Die musst du wie auch noch haben zum Daten.
Energietechnisch, genau. Das ist dann das andere. Aber ich glaube, von irgendwoher nimmt man immer Energie, ob man jetzt Mann oder nicht. Aber dann noch für das Daten, ich glaube, manchmal bin ich einfach froh, wenn ich am Abend herhocken kann und meine Ruhe habe. Ja.
Wie hat dein Datingleben jetzt ausgesehen vor Bachelorette?
Es hat das eine oder andere Date gegeben, natürlich. Ich habe mich getroffen, aber es war jetzt nichts, was verhebt hat, wie man sieht. Sonst wäre ich jetzt nicht da. Und ja, aber wie gesagt, ich habe halt niemanden gefunden, wo ich sagen kann, okay, das passt jetzt zu meinem Leben. Weil ich glaube, mit einem Kind es ist halt anders. Und da muss auch jemand zu 100% dahinter stehen können.
Ist das auch schon eine Hürde gewesen bei Leuten oder bei Männern, die du kennengelernt hast?
Ich habe bisher noch niemanden datet, der jetzt ein Problem damit hatte. Ich war, seit ich getrennt war von meinem Ex-Freund, Single und habe einfach so ein bisschen Flirtereien gehabt, sage ich mal, nicht ernst, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust drauf gehabt, weil ich mich zuerst mal auf mich selber konzentriert und auf meine Tochter und einfach Zeit mit ihr genossen habe.
Wie haben deine Kandidaten reagiert, als du ihnen gesagt hast, dass du einen kleinen Schatz zu Hause hast?
Ich muss sagen, ziemlich gut. Also was genau sonst noch geredet ist worden, das kann ich nicht beurteilen, weiss es nicht, aber grundsätzlich haben alle gut darauf reagiert, ja.
Wie hast du jetzt Hayley erklärt, was du dort machst bei Bachelorette?
Ja, Heli war erst 3-jährig, sie versteht das natürlich nicht, was die Mami da im Fernsehen macht, aber sie sieht jetzt die Werbung im Fernsehen langsam und sie sagt immer, ich will die Mami schauen und sie liebt das neue Lied. Oh, ich habe ein neues Lied bekommen von Ariana Grande. Und sie will das immer im Auto hören. Und sie singt immer mit, das ist mega herzig.
Also hast du ihr gar nicht gesagt, was du dort machst?
Nein, hast weil sie ist noch viel zu klein. Und wenn sie mal genug alt ist und selber kann entscheiden kann, dann darf sie dann gerne reinschauen, weil ja, ich schäme mich jetzt nicht für das. Mhm. Aber wenn ich jetzt ihr das würde probieren zu erklären, sie würde nicht rauskommen.
Also du schaust jetzt auch nicht die Sendung dann mit ihr?
Mit ihr nicht, nein. Die muss dann ins Bett.
Jetzt ist ja das wie ein Schritt in die Öffentlichkeit, den du natürlich vorher auch schon ein bisschen gemacht hast mit deiner Teilnahme als Kandidatin, aber jetzt natürlich noch mal mehr. Auch ein bisschen ein Schritt, ich sage jetzt mal böse gesagt, in diese Trash-Ecke rein. Hast du keine Angst, dass das früher oder später mal deine Tochter irgendwie auch zu hören bekommen wird?
Ganz ehrlich, nein, haben wir natürlich Gedanken über das gemacht, aber ich habe mir selber gesagt, ich bleibe authentisch, ich bleibe so, wie ich bin. Und das ist mir auch sehr gut gelungen. Also, es gibt wirklich keine Situation, wo ich muss sagen, für das schäme ich mich mega. Und ich kann hinter jeder Entscheidung stehen. Darum, auch wenn Teile das eines Tages schauen wird, dann ja, kann ich das total unterstützen. Und die Leute, die haben sowieso immer eine eigene Meinung und es ist auch okay. Du kannst nicht allen recht machen. Es gibt Leute, denen wird ich gefallen und es gibt Leute, denen wird ich nicht gefallen. Und mit dem müssen wir leben.
Weißt, ich glaube, es geht nicht mehr so fest um dich, sondern einfach halt das Format und was es mit sich bringt und so ein bisschen den Stempel. Voll. Das meine ich. Das
voll. Ja, es ist halt das Format. Es ist Reality-TV und wie du gesagt hast, es geht halt in die Richtung Trash-TV, aber ich glaube, es geht immer darum, was man daraus macht, wie man sich gibt. Es ist halt einfach der Begriff, aber ich glaube, es ist ein sehr breiter Begriff, oder? Und ja, ich glaube, da muss man einfach mal reinschauen in die Sendung und sein Bild machen.
Das werden wir sicher alle. Ein bisschen gedulden. Hast du dir jetzt Gedanken gemacht, wie du Telly auch schützen willst? Weil du jetzt so im Fokus bist?
Ja, auf jeden Fall. Also, mir ist wichtig, dass Taylor weiterhin ihre Privatsphäre hat und auf Social Media und überall nicht zu sehen ist. Ich habe kein Interesse daran, dass sie irgendwo online zu sehen ist. Und ich habe sie deswegen von allen Plattformen entfernt. Und ja, ist mir sehr wichtig, jetzt, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, einfach trotzdem, dass sie ihre Privatsphäre hat.
Also das heisst, du hast jetzt wie vorher hast Fotos mit ihr gehabt und jetzt, wo du den Schritt gemacht hast, hast du die rausgelöst, bewusst.
Genau. Ja, also ich habe vorher Fotos mit ihr gepostet, aber jetzt habe ich gedacht, wollte ich sie unbedingt löschen, einfach auch, um sie selber zu schützen.
Ist das also abgesprochen mit deinem Ex, ihrem Papi?
Ja, also er weiss natürlich, dass ich die Bachelorette bin und das Einzige, was er halt gesagt hat, ist in Bezug auf unsere Tochter, dass er auch kein Interesse hat, dass sie an der Öffentlichkeit steht. Und das wollte ich selber ja auch nicht. Und darum habe ich gefunden, dass das die beste Möglichkeit ist, es einfach von allen Plattformen zu entfernen.
Wie hat er es sonst gefunden, dass du mitmachst?
Hey, im Fall gegenüber mir hat er gar nicht so viel gesagt. Also, ich glaube, mega gut findet er es jetzt nicht, aber er weiß, ich mache schlussendlich, was ich will, weil es ist mein Leben und er hat sein Leben. Wenn er so irgendetwas machen würde, dann müsste ich auch sagen, hey, go for it, ich habe nichts mehr zu sagen. Darum, ja, also ich habe von seiner Seite jetzt nichts Schlechtes gehört.
Okay, auch nicht, dass er jetzt Streit hättet wegen dem.
Nein, absolut nicht.
Wie ist eure Beziehung? Vor 1,5 Jahren habt ihr euch getrennt. Wie funktioniert das so zwischen euch mit der Hayley zusammen?
Es läuft im Fall mega gut. Wir sind einfach Eltern und wir hören uns täglich, einfach, wenn es um unsere Tochter geht. Wir haben so einen Chat, wo wir immer alles hineinschreiben. Und ja, das läuft wirklich bis jetzt sehr, sehr gut.
Wie organisiert ihr euch? Wie oft ist sie bei wem?
Sie ist hauptsächlich bei mir. Sie wohnt mit mir. Aber sie ist jedes zweite Wochenende bei ihm oder mal unter der Woche. Er wohnt sehr nahe von uns, darum kann man da auch mal spontan sagen, wenn irgendjemand etwas los hat, hey, kannst du mir so schnell nehmen. Und das läuft bis jetzt sehr gut.
Es war immer so einfach oder am Anfang ein bisschen schwieriger?
Nein, natürlich am Anfang, als die Trennung noch ganz frisch war, ist natürlich noch sehr viele Emotionen mit dem Spiel und vielleicht beide noch ein bisschen traurig, dass das nicht geklappt hat, gerade wenn man ein Kind zusammen hat. Aber ich muss sagen, mit der Zeit hat sich das sehr verbessert und wir haben beide ein Ziel und das ist 12 unserer Tochter.
Wieso hat es nicht geklappt? Nicht mal, ihr habt gekämpft, oder? Gerade weil sie ja noch um ist.
Wir haben sehr lange gekämpft und wir wollten nicht aufgeben, aber irgendwann sind wir halt an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir sind zu verschieden. Ich glaube, man kann eine Beziehung schaffen, wenn man die gleichen Ziele hat, aber wenn man grundsätzlich einfach zu verschieden ist und einfach andere Ansichten hat, dann bringt es auch nichts, da weiterzufahren. Und haben uns dann beide dazu entschieden, dass es besser ist, wenn wir uns trennen.
Welche Ansicht war dir wichtig, die nicht gestimmt hat?
Wir hatten einen ziemlich grossen Altersunterschied, ich und er. Also Alter spielt mir grundsätzlich keine Rolle, aber zum Beispiel, wenn es um das Thema Kind ist gegangen, ich wollte zum Beispiel noch mehr Kind, wollen, was jetzt er nicht unbedingt hat wollen.
Also er ist älter?
Genau, okay. Ja, er ist älter als ich. Und einfach verschiedene Sachen, auch im Alltag, wir sind sehr oft aneinander geraten. Ich bin halt gleich noch jemand, der gerne rausgeht und es ist zum Beispiel etwas, das für ihn ein bisschen durch ist, nicht mehr so der Ausgänger ist, was auch völlig okay ist, aber einfach eine andere Vorstellung vom Leben gehabt.
Wie viel älter ist er?
20 Jahre.
Okay, ja.
Ja.
Das ist viel.
Ja.
Vor allem, also eben ja, je älter man wird, umso kleiner ist dann der Unterschied irgendwann, aber ja.
Genau. Ja, das habe ich halt dann schon gemerkt. Also, er sieht mega gut aus, man merkt es ihm kaum an. Und ich habe mich in seinen Charakter verliebt. Darum ist er auch der Vater von meinem Kind. Und das Innere ist mir viel wichtiger als alles andere. Darum, er ist ein mega guter Papi, das muss ich sagen. Und mit uns hat es nicht geklappt, aber es ist nicht das Ende der Welt, ja.
Ist sie jetzt bei ihm gsi, wo wir am Drehen gsi sind? Du bist ja doch fast 9 Wochen weg gsi, oder?
Ja, er hat auf sie aufgepasst. Genau, mit meiner Mami zusammen und auch die Freundin von meinem Papi ist extra von Kanada eingeflogen. Und es war so ein bisschen das Trio gsi, wo sich zusammen um eine Teile gekümmert hat und es hat sehr gut geklappt.
Sind das schon mal so lange getrennt gsi? Du und sie?
Nein, noch nie. Ich habe sie bis jetzt immer, wenn ich in die Ferien gehe, nehme ich sie mit. Das ist jetzt wirklich das allererste Mal, wo ich irgendwo her bin, ohne sie. Es war eine grosse Challenge und ich habe sie mega vermisst. Aber ich habe täglich mit ihr telefoniert und habe sie gehört. Und ich habe immer gewusst, ihr geht es gut. Darum hat es das ganz einfacher gemacht.
Wer glaubst du, hat wer mehr vermisst?
Ich glaube, im Fall, ich habe sie viel mehr vermisst als sie mehr. Jedes Mal, wenn ich so am Telefon hatte, war sie wirklich irgendetwas am Spielen und war einfach beschäftigt und hat so gedacht, ja, Mami, ist gut, ich will jetzt weiterspielen, kannst du wieder gehen.
High-Life mit dem grossen Mami.
Ja, die hat wirklich den Blush gehabt.
Ja. Hast du auch so ein bisschen Gewissensbissen gehabt zwischendurch, dass du gedacht hast, habe ich jetzt wirklich das Richtige gemacht, dass ich so lange weg bin als Mami?
Ja und nein. Also, gegen Schluss hat sie mich ein bisschen mehr vermissen als am Anfang. Und dann habe ich mir dann so anfangen, Gedanken zu machen. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, es ist gleich gar nicht eine so eine lange Zeit, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ich mit ihr vorher verbracht habe und noch mit ihr werden habe. Es gibt auch andere Eltern, die vielleicht wegen dem Arbeiten mal müssen für längere Zeit weggehen. Und es ist halt etwas, wenn eine Mami das macht, wird ihm das ein bisschen vorgeworfen. Wenn ein Papi so etwas macht, dann ist es einfach total okay, du kannst gehen. Aber bei einer Mami denkt man, oh Gott, du bist eine Rabenmutter, wie kannst du so lange weggehen? Aber ich finde, auch wir Mütter dürfen so etwas machen. Ich glaube, dem steht absolut nichts im Weg.
Unbedingt. Ja. Ich habe einfach nur so aus Erfahrung, weiss ich dann, dass die Mütter am Schluss doch irgendwie mehr wieder so die Gewissensbisse dann können haben. Und die Männer, glaube ich, einfach besser wieder können abschalten. Das hat wahrscheinlich auch wieder mit der gesellschaftlichen Normen oder Vorstellungen und so zu tun.
Ja.
Aber ist sie dann einfach nie krank gewesen oder so, dass du denkst, oh, jetzt würde sie mich mega brauchen?
Hey, im Fall Gott sei Dank nicht.
Ja, dann ist gut.
Dann wäre natürlich für mich ein bisschen
Challenge gewesen.
Aber ich muss sagen, meine Mami ist eine riesengroße Hilfe, was sie anbelangt. Und meine Tochter fühlt sich mega wohl bei ihr. Die Freundin von meinem Papi und natürlich auch ihr eigener Papi, wo sie sich sehr wohl fühlt. Darum, ich habe ein sehr gutes Umfeld und bin ich mega dankbar.
Ist sie auch sonst viel bei deiner Mami? Du arbeitest ja auch noch nebenbei. Also es ist ja...
Ja. Ja, meine Mami schaut zweimal in der Woche auf die Heili. Währenddem, dass ich arbeite, zweimal in der Woche geht sie in die Kita. Und auch Gotti vor Heili ist eine riesige Hilfe. Die springt immer mal ein, wenn ich irgendeinen Notfall habe.
Was würdest du sagen, ist allgemein so ein bisschen Schwierigste als quasi jetzt alleinerziehende Mami?
Das Schwierigste ist sicher, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und Zeit für sich zu haben. Man ist halt wirklich manchmal so in einem Modus, wo man einfach muss funktionieren muss, auch wenn man halt gerade mal nicht mal oder selber mal krank ist und sich nicht gut fühlt. Das merke ich schon. Also wenn ich mal Zeit für mich selber habe, dann bin ich es wirklich so richtig am Geniessen. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ja, darum bin ich sehr dankbar, dass ich gleich ein gutes Umfeld habe, das mir ab und zu unter die Arme greift.
Ist jetzt aber vielleicht die ganze Bachelorette-Geschichte auch so ein bisschen die Zeit, die du dir für dich selber jetzt einmal wieder zurückgeholt hast? Irgendwo durch?
Ja, also ich bin mega gerne Mami und ich liebe es, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Aber es war auch mal schön, weg zu sein und wieder mal als Larissa und als Frau wahrgenommen zu werden und nicht nur in meinem Alltag als Mami. Weil ich glaube, das habe ich ein bisschen gebraucht, einfach mal wieder ein bisschen rauszukommen und vor allem gerade so eine einmalige Erfahrung. Also ich würde es wirklich immer wieder machen. Ja.
Jetzt ist ja auch so ein bisschen das Alleinerziehen oder die Training ist nicht die einzige Challenge, die du erlebt hast. Du hast in deiner Teenie-Zeit Magersucht gehabt. Wie ist es so weit gekommen, dass du dich bis 36 Kilo abgehungert hast? Was ist passiert?
Ja, also angefangen hat es bei mir im Teenage-Alter. Ich habe dann zumal Spitzensport gemacht, Tennis. Und so hat sich das dann irgendwie eingeschlichen. Ich habe mega viel trainiert und habe alles wollen perfekt machen, mich gesund wollen ernähren und habe irgendwann mal das Gefühl gehabt, hey, du bist irgendwie zu dick. Und es war wirklich so schleichend gewesen. Und es ist dann auch so ein bisschen Richtung Sportsucht gegangen. Wirklich einfach so mega viel trainieren. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass wirklich meine Gedanken sich nur noch ums Essen gedreht haben. Also ich habe wirklich nichts mehr anderes denken und da habe ich gemerkt, hey, jetzt hast du wirklich ein Problem. Ja, und dann ist es wirklich vom einen ins andere reingeschlittelt, bis ich mich schlussendlich abgehungert habe. Das war allerdings im Alter erst von 21, als ich dann so ein tiefes Gewicht hatte.
Also das, von 16, 15 bis 21 hast du das dämpfen können. Es ist einfach immer schlimmer und schlimmer geworden.
Ja, ja, es war auch verbunden mit Rückfällen, mit der Klinik. Und bis ich halt wirklich an so einen Tiefpunkt haben musste, wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, jetzt musst du wirklich etwas machen, weil sonst wirst du das Ganze nicht überleben.
Also bist du dann irgendwann bewusst gewesen, dass es mega gefährlich wird jetzt gerade?
Ja, gerade als ich so stark im Untergewicht war, was mir wirklich auch körperlich sehr schlecht gegangen ist. Und auch die Ärzte haben mir gesagt, hey, Frau Hodgson, ihr steht mit einem Bein quasi im Grab. Und das war für mich wirklich so ein Wake-up-Call. So, hey, jetzt ist gut, weil ich bin so ein lebensfroher Mensch. Und das ist nicht das, was ich für mein Leben will. Und das kann doch nicht sein, gerade ich, weil ich bin sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich denke, das kann es jetzt einfach nicht gewesen sein. Ja, und bin dann nochmal in die Klinik und das war dann wirklich so ein bisschen der Wendepunkt gewesen, sage ich mal, der Essstörung.
Was ist denn vorher in deinem Kopf vorgegangen, bevor es so weit war?
Ich glaube, ich war einfach nicht ganz parat gewesen. Man ist logisch immer wieder in die Klinik und auch das Umfeld, wo dir umzurecken, wo dir helfen, vor allem meine Mami, die ist wirklich die hat extrem leiden. Wenn ich wirklich da zurückdenke, das tut mir unfassbar leid, was sie durchmachen musste wegen mir. Aber das ist so eine Sache mit so psychischen Erkrankungen. Ich glaube, da muss man selber an einen Punkt kommen und von sich selber aus sagen, hey, jetzt will ich Hilfe. Es bringt dir nichts, wenn deine Mami oder dein Freund oder irgendjemand anderes dir helfen will.
Ja, und du musst es wie selber sehen, wenn du dich anschaust.
Genau.
Dass du nicht mehr gesund bist und dein Körper nicht mehr funktioniert und so.
Genau. Ja, bei mir war es halt auch so, ich hatte meine Tage mega lange nicht gehabt, über 2 Jahre. Und das war natürlich für mich auch so ein Punkt gewesen, weil Familie ist für mich das Wichtigste im Leben und ich unbedingt Kinder wollen. Und ja, wenn ich so hätte weitergemacht hätte, wäre ich niemals schwanger geworden. Ja.
Das ist schon krass, wie man sich selber so kaputt machen kann. Irgendwie. Gell?
Extrem, ja. Und das macht halt wirklich den Körper und auch die Psyche. Es ist, ja, ich wünsche es wirklich niemandem. Es war eine ganz schlimme Zeit für mich. Und umso glücklicher bin ich, ja, da zu sein und dass es mir so gut geht.
Was hat dir geholfen am Schluss? Effektiv.
Ganz viele verschiedene Sachen. Eben sehr intensive Zeit in der Klinik, wo man sich wirklich auseinandersetzt mit dem Körper, mit der Körperwahrnehmung. Aber nicht nur das, weil Essstörung hat auch sehr viel mit Gefühlen zu tun, mit deinen Emotionen, wie dass du mit gewissen Sachen umgehst. Ich glaube, ganz viele Leute da draussen die ihre Gefühle mit dem Essen irgendwie verdrängen. Sei es mit zu wenig Essen, sei es zu viel Essen, gibt es ja auch. Oder andere Sachen. Meine Sucht ist... es gibt ganz viele verschiedene Süchte und Essstörung gehört halt auch dazu. Es hat sehr viel mit Selbstwert zu tun.
Also du hast das Gefühl, du genügst nicht, oder was?
Ja, die Leute haben über mich immer ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie, glaube ich, sehr selbstbewusst sind. Und ich glaube, auf andere Leute wirklich auch arrogant, zum Teil. Was absolut nicht der Fall ist. Ich glaube, es war eher immer ein bisschen das Gegenteil gewesen. Es ist, glaube ich, irgendeine Unsicherheit, die in mir innen war. Weil ich glaube, jemand, der mega selbstsicher ist, entwickelt nicht eine Essstörung. So.
Ich glaube auch wieder, dass du gesagt hast, dass du so ehrgeizig bist. Du hast dann wahrscheinlich wieder das Ziel vor Augen für dich gesehen. Der Sport und ich muss noch mehr und ich muss fitter und ich muss gesünder und ich muss...
Ja.
Und der Ehrgeiz kann halt wie auch in gewissen Sachen schlecht sein, weil wenn man sich das falsche Ziel gesetzt hat, dann kommst du nicht auch voll rein.
Ja, ich glaube halt, es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da Rolle spielen. Es ist zum einen... unsere Gesellschaft, oder? Man vergleicht sich die ganze Zeit permanent irgendwie auf Insta, da ist jemand schöner und dünner und man weiss, eigentlich ist es fake, oder? Ich meine, heutzutage kann man so viele Sachen bearbeiten und ich glaube, das löst einen enormen Druck aus für uns alle.
Was würdest denn jetzt du, wo schon mal durch das Ganze durch bist, was können Leute machen, die in dieser Situation sind? Was hilft?
Ich glaube, dass man mit jemandem redet, ist das Wichtigste, dass man vielleicht auf die Familie zugeht, wenn insofern man ein gutes Verhältnis zur Familie hat. Bei mir war es so, aber meine Mami zum Beispiel, die war immer für mich da in dieser Situation, aber auch für jemanden als Mutter oder Angehörige allgemein, das kann auch ein Freund sein, für die kann das extrem belastend sein und die wissen halt auch nicht, wie zu reagieren in so einem Moment. Und ich glaube, sehr wichtig ist es, ja, dass man Verständnis bekommt, dass man probiert zu verstehen und nicht irgendwie eine Ablehnung muss erfahren, weil als Betroffene machst du dir schon selber mega viel Vorwürfe und denkst, nein, warum mache ich das? Und alle leiden wegen mir. Und das Letzte, was du kannst brauchen, ist jemand, der noch mehr Vorwürfe macht. Und ich glaube, das Verständnis bekommen ist schon mal das Erste. Wenn du ja gefangen bist in einer Essstörung, sage ich mal, dann bist du hast wie die kranke Seite und du hast wie die gesunde. Und die gesunde, die weiss, hey, das, was du machst, ist nicht gut. Und eigentlich solltest du jetzt zu deiner Mami gehen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Aber die Kranke will das ja nicht. Und du hast tagtäglich so den Fight, der im Inneren in dir herrscht. Und das ist extrem anstrengend. Und darum ist es genau dann wichtig, halt einfach zu sagen, hey, jetzt brauche ich Hilfe. Und diesen Schritt zu machen für eine Betroffene ist extrem schwierig, weil in diesem Moment entscheidest du dich ja gegen die kranke Seite. Und die Stimme, die du in deinem Kopf hast, das ist extrem laut und das dann auszuhalten. Das ist genau das, was ja schwierig ist, wenn du dann in eine Klinik gehst.
Die schaltet sich nicht einfach aus.
Die schaltet sich einfach nicht aus und du musst dann dort lernen essen. Und es ist ja nicht einfach weg, sondern die Krankheit, die findet ja in deinem Kopf statt. Und das ist, wenn ich es gegen raus erklären könnte, dann kann man sich wirklich vorstellen, wie so das Engeli und das Teufeli. Und das Engeli, du weisst, was richtig ist und was nicht. Und das Teufel ist einfach die Essstörung, die hat zwar keine Hänge und Füße, die hast du selber, aber die ist extrem laut und das kann einem wirklich fertig machen. Und ja, da muss man sich halt dann einfach dazu entscheiden, hey, jetzt ist fertig und Hilfe holen und zu jemandem gehen. Ja, bestenfalls jemand in seinem Umfeld.
Und die sollen wie möglichst verständnisvoll
ja.
dem begegnen und nicht sagen, nein, schau dich an, geht gar nicht, du musst essen.
Genau, also das Ding ist halt, dass alle sagen, hey, aber es ist eigentlich das Problem, du bist ja dünn. Ich meine, Leute, die sehr im Untergewicht sind, ja, isst doch einfach. Und so ein bisschen das «isst doch einfach», das ist etwas, was ein Betroffener nicht hören will. Mhm. Es gibt wirklich ein paar Sachen, die ich sagen könnte, die ein Betroffener nicht hören will. Und einfach, vielleicht geht man mal zusammen in ein Gespräch, dass man vielleicht auch mit einem Psychiater ist natürlich auch etwas, was man sich unbedingt holen muss. Weil so etwas schafft man nicht allein. Da muss wirklich irgendwie jemand vom Fach her vielleicht auch eben die Betroffenen mitnehmen. Das ist etwas, was extrem helfen kann, dass man eine Gruppentherapie hat. Im Sinne, dass man eben auch ihnen erklärt hat, was kann ich machen und wie kann ich sie unterstützen.
Also bist du am Schluss auch mit deiner ganzen Family quasi in Therapie gewesen?
Ich hatte auch Familiensitzungen gehabt, ja. Vor allem mit meinem Bruder und meiner Mami vor allem halt auch. Die mussten halt wissen, hey, wie soll man mit dem umgehen, was sind vielleicht Sachen, die man nicht machen sollen. Zum Beispiel, es hat bei uns mal die Regel gegeben, dass wir gar nicht über das Essen reden. Zum Beispiel hat mich auch getriggert am Essenstisch, boah, jetzt hast du aber mega viel gegessen. Oder jetzt hast du ja richtig gut gegessen. Und das ist wirklich, wenn man drinnen ist, ist das so eine...
Das sollte man nicht hören, nein.
Und es sind dann wirklich so Regeln, die man... Ja, wo man sich macht und wo der Psychologe dir halt anratet. Weil das sind Sachen, die Leute von außen, die wissen das halt nicht, wie man mit dem umgeht.
Ja, sie geben dann wie so Methodik in die Hand, um das können in die Richtung dann auch wieder leiten.
Ja. Aber eben, ich sage immer, für jemanden, der es nicht hat, ist es sehr schwer nachzufühlen. Ich glaube, das kannst du nicht nachfühlen. Man kann probieren, das irgendwie zu verstehen. Mhm. Aber ja, es ist extrem schwer. Ich glaube, man muss einfach probieren, für die betroffene Person da zu sein. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, die betroffene Person die muss in erster Linie die Hilfe für sich selber wollen. Da kann eine ausstehende Person so viel machen und tun, wie sie will. Wenn du selber nicht willst, dann wird das alles nichts bringen.
Das ist mit allen Sicht so, oder?
Ja.
Wie geht es dir heute, wenn du Bilder siehst von deinem Tiefpunkt?
Hey, ich muss im Fall sagen, dass ich nur ein paar Bilder habe von denen. Ich habe dann nicht viele Fotos gemacht. Ich habe allgemein irgendwie so eine Lücke von Fotos von mir selber, weil ich das gar nicht gerne anschaue. Und das ist für mich auch etwas, ich mich gar nicht so gerne damit konfrontiere. Mhm. Es ist für mich mega krass, weil wenn ich es auf einem Foto sehe, dann muss ich wirklich sagen, es ist heftig, oder? Und ich glaube, das ist etwas, wenn man in den Spiegel schaut, sieht man sich anders, aber Fotos ist nochmal anders, oder? Und ja, mir macht es auch stolz, ehrlich gesagt, dass ich daraus rausgekommen bin. Es ist wirklich nicht einfach. Es sterben sehr viele Leute an dieser Krankheit und da redet man halt wie nicht drüber. Es ist eine der tödlichsten psychischen Krankheiten, wenn man so will.
Mega schlimm, ja.
Und ja, mir macht es auch stolz, dass ich...
Dass du noch da bist und gesund bist.
Ja. Und vor allem auch mega dankbar um den Körper, weil das vergisst man auch. Das ist eine Tortur für den Körper und dass er leistet jeden Tag. Ich glaube, darum bin ich heute auch mega dankbar. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass wir gesund sind. Und vor allem jetzt in meinem Fall, dass ich schwanger geworden bin, nach all dem, was ich immer angetan habe.
Du hast ihn gefoltert eigentlich, oder?
Ja, kann man so sagen, ja. Darum ja, dankbar sein, dass man einen gesunden Körper hat.
Und einen gesunden Geist.
Und einen gesunden Geist, vor allem, genau.
Nicht nur ich stelle ganz viele Fragen, auch in der Schweizer Illustrierten gibt es spannende Interviews. Die können es zwar nicht hören, dafür lesen. Und als fleissige Essay-Tag-Hörerinnen bekommt ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Heft. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut vorbei auf shop.schweizer-illustrierte.ch/essaytag. Jetzt Stichwort Insta. Wie hast du dir schon Gedanken gemacht, wie würdest du deine Tochter erziehen, was das betrifft? Weil in ihrer Generation wird es noch mal krasser sein als bei uns.
Mm. Ja, natürlich. Also ich mache mir sehr viele Gedanken über das. Also ich ertappe mich auch immer wieder irgendwie auf Insta. Oder dann siehst du irgendjemanden und denkst, oh Gott. Ich werde sicher ihr so lange wie möglich kein Handy geben. Das ist schon mal Rule Number One. Ich bestärke sie schon jetzt darin, dass sie genau so gut ist, wie sie ist. Und will gar nicht ein grosses Tamtam drum machen. Oder wie siehst du jetzt aus oder nicht. Mhm. Ich will so ein bisschen Sachen, dass sie einfach normal sind und gar nicht einen riesengroßen Fokus auf das Essen legen. Also ich bin jetzt als Mami, mir ist gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig. Aber durch meine Vorgeschichte, die ich habe, schaue ich halt, dass ich ihr von allem gebe. Ich will jetzt ihr nicht sagen, hey, Schoggi ist schlecht, du hast kein Schoggi, sondern das ist halt so ein bisschen ein Triggerpunkt in mir. Also, wenn ich mit ihr unterwegs bin und sie will eine Glasse, dann denke ich, mein Gott, dann nimm doch eine Glasse, das ist okay.
Was würdest du sagen, was für eine Beziehung zu deinem Körper hast du heute? Oder zum Essen?
Ich muss sagen, ich habe heute eine gesunde Beziehung zum Essen und auch zu meinem Körper. Aber ich glaube, so eine Essstörung, die hinterlegt natürlich Narben. Mhm. Wenn ich irgendwie in einer Stresssituation bin, dann merke ich immer, dass ich eine Tendenz habe, ein bisschen vergessen zu essen. Dass ich wirklich irgendwie manchmal nach ein paar Stunden so, ups, hast du einfach nichts gegessen. Weil irgendwie ich das mega gut kann unterdrücken kann, immer noch. Mhm. Aber ich das halt einfach wie nicht mehr zulassen. Das habe ich halt wie gelernt, hey, manchmal musst du halt einfach auf die Uhr schauen und sagen, hey, jetzt isst du schon etwas. Mhm. Und ja, ich habe einfach den Umgang damit gelernt, halt, wie ich das Ganze kann handeln, damit ich auf keinen Fall rückfällig werde. Und ich glaube, wir alle Frauen haben einen Tag, wo wir in den Spiegel schauen und so denken, hey, heute sehe ich irgendwie nicht gut aus, aber das tue ich nicht auf meine Essstörung abwälzen, sondern ich glaube, das haben wir ein bisschen an uns, oder? Wir Frauen, wir haben einfach Tage, wo man sich besser und nicht so gut fühlt. Für mich ist auch nach der Schwangerschaft so natürlich krass gewesen. Ich habe so viel zugenommen in der Schwangerschaft, weil ich wirklich...
Das wollte ich dich auch noch fragen, ja.
Ja, ich habe während der Schwangerschaft von über 30 Kilo zugenommen, weil ich wirklich gegessen habe, nicht für zwei, aber für drei. Ja, ich habe wirklich den ganzen Tag nur gegessen, weil ich wie Angst hatte, dass jetzt sie wie zu wenig bekommt, ja. Einfach weil ich vorher wirklich viel zu wenig gegessen habe. Und ja, und nach der Schwangerschaft habe ich natürlich auch schnell mal ein bisschen mehr an das gewöhnen, als ich in den Spiegel geschaut habe. Ich glaube, jede Frau nach der Schwangerschaft fühlt sich nicht so wohl. Ich muss sagen, habe er aber auch wieder mega geschaut, dass ich mich gesund ernähre und mit dem Stillen und alles verliert man das dann ziemlich schnell wieder.
Und dort hast du nicht Angst gehabt, dass du wieder in die alten Muster zurückkehren
könntest? Ich habe schon Respekt davor. Also ich muss schon sagen, dass ich dann so ein bisschen gedacht habe, jetzt darfst du aber nicht übertreiben, weil es passiert ziemlich schnell. Man denkt so, ja, jetzt ist sie mal da ein bisschen weniger. Und es ist dann wirklich... Mhm. Es fährt dann relativ schnell wieder an und das musst du dann halt direkt wieder unterbrechen. Das Gute ist halt einfach, ich weiss, wo ich nicht mehr her will. All die Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Auch in Beziehungen. Ich weiss, was ich in Beziehungen nicht mehr will. Und ich weiss, wo ich gesundheitlich nicht mehr her will. Und ja, du einfach nirgends wieder gegensteuern. Ich kann aber heute auch sagen, dass mir so etwas gar nicht mehr passieren würde, weil ja, es war wirklich für mich eine Horrorzeit gewesen. Und ich habe eine Verantwortung für meine Tochter, und darum sie hilft mir natürlich auch extrem, weil sie zählt auf mich und das ist natürlich wichtig.
Also sie bestärkt dich wieder in gesund zu bleiben quasi.
Absolut, ja. Mhm. Und ich will natürlich ihr auch ein gutes Vorbild sein. Mhm. Ein starkes Mami, die etwas überwunden hat und für sie da ist. Also sie kann es nicht brauchen, dass ihre Mami irgendwie keine Energie hat oder so. Mhm.
Hast du noch einen Wagen daheim?
Ich habe noch einen Wagen daheim, ja.
Ist die eine Freundin, oder?
Ich muss sagen, ich wiege mich gar nicht mehr so viel. Ab und zu, wenn es mich Wunder nimmt, wenn ich so denke, hey, irgendwie... Das Gute ist aber, ich gehe mittlerweile auf die Waage, wenn ich so ein bisschen denke, hey, oh, ich glaube, du hast wieder ein bisschen zu viel abgenommen. Dann stehe ich wieder mal drauf, um so zu checken, weil ich habe wirklich so ein bisschen mein Normalgewicht, das ich habe, das man in der Klinik hat, oder? Dass man gesund ist. Und da stehe ich ab und zu drauf. Und wenn es ja, vielleicht ein bisschen wieder runterrutscht, dann denke ich mir, okay, jetzt musst du wieder ein bisschen schauen. Es ist mir auch wieder ein bisschen mehr. Einfach so, dass es halt nicht weiter runtergeht. Aber früher war das natürlich ganz anders. Da bin ich täglich auf die Waage, mehrmals. Und wollte immer, dass es halt immer weniger ist. Was jetzt halt anders ist, wirklich so ein bisschen.
Jetzt ist eine Kontrolle gegen unten.
Genau, einfach zum schauen, dass du in deiner Range bleibst, positiv gesehen. Mhm. Ja, zum stabil bleiben. Ja.
Wie wichtig ist dir jetzt Sport heute noch für dein Körpergefühl?
Hey, ich muss im Fall sagen, ich mache nicht mega viel Sport, einfach weil mir die Zeit einfach fehlt. Ich arbeite 80% und bin eine Fulltime-Mami. Da bleibt nicht mega viel Sport. Ich probiere Tennis zu spielen, so viel dass ich kann. Bin ich aber auch ein bisschen froh, weil dann habe ich auch so ein bisschen an der Sportsucht gelitten und habe wirklich am Abend nicht können schlafen, wenn ich jetzt keinen Sport getrieben habe. Und bin mega froh, dass es heute einfach für mich ein Hobby ist. Ich bewege mich, wenn ich kann, aber ich weiss, für mich, hey, es ist im Fall auch okay, wenn du mal keinen Sport machst. Weil ich habe so viel Bewegung. Also, ich gehe so viel mit meiner Tochter raus und mache Sachen. Und wenn ich dann ab und zu mal wieder auf den Tennisplatz kann, dann bin ich schon zufrieden.
Ja, und du tust dich anders auspowern. Es ist nicht, dass du am Abend hebelig bist. Also, nur weil du nicht bist, Sport machen.
Nein, das gar nicht. Also wirklich, ich gehe mit meiner Tochter raus und eben mein Alltag beansprucht schon ziemlich viel Energie von mir. Darum verbringe ich lieber Zeit so ein bisschen auf dem Spielplatz und der Heilung.
Jetzt kommt das ja bei dir nicht von irgendwo, sondern dein Papi war auch Profisportler. Er hat Hockey gespielt. Hast du von ihm schon ein bisschen die Gene oder so den Drang auch zur Bewegung? Oder wie ordnest du das ein?
Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist mir schon in die Wiege gelegt worden, so das Sportliche. Ich habe schon als kleines Kind immer gerne Sport gemacht. Habe auch Leichtathletik gemacht als Kind und sehr viel Inline-Skates gefahren, bis ich dann das Tennis entdeckt habe. Ich glaube, meine Eltern würden über mich sagen, dass ich als kleine so halbe Rüdel war, bis auf Berndeutsch, so ein kleiner Tomboy.
Ein Ruech, sagen wir.
Ein Ruech,
oder?
Ja,
wir sagen ein Ruech, glaube
ich. Das kann sein, ja. Wie ist das so ein Rüdel? Ja, das ist mir sicher in die Wiege gelegt worden von meinem Vater. Und ich hatte natürlich auch als Vorbild, er als Eishockey-Profi.
Wie weit bist du denn gekommen im Tennis?
Ich würde sagen, hier in der Schweiz bin ich ziemlich weit gekommen. Ich war unter den besten 50 gewesen. Bei den Erwachsenen, also in der ganzen Schweiz. Da bin ich mega stolz. Ich habe es dann auch probiert, international. Aber da habe ich dann müssen sagen, es reicht wahrscheinlich nicht, Larissa. Es hat auch hier in der Schweiz, also in meinem Alter, wirklich immer bessere Spielerinnen gehabt. Und auch jüngere, zum Beispiel dann zumal die Bencic, die ja heute mega ist, mega Fan. Und für mich natürlich krass, oder zu sehen, die sind so ein bisschen in der gleichen Zeit, in der ich gespielt habe, und jetzt mega gut, und auch ein Teichmann. Da musste ich mir halt dann eingestehen, für dich wird es nicht länger. Aber
wie alt bist du denn?
Ich glaube, so 20, als ich dann so ein bisschen aufgehört habe, weil sie sind wirklich immer jünger, immer besser geworden. Und wenn du es halt im Tennis nicht ziemlich schnell nach vorne schaffst, dann musst du dann sagen, hey, für eine Profikarriere wird es jetzt nicht länger. Muss nicht heissen, dass du nicht schon eine gute Spielerin oder Spieler kannst sein. Es ist eine Erfahrung, die man halt macht und ein Turnier, das man gespielt hat, auch international. Das waren wirklich so coole Erfahrungen gewesen, und da tue ich sehr gerne zurückdenken.
Was hat das mit dir gemacht an dem Ort, wo du merkst, jetzt komme ich wie nicht weiter und es lange glaube ich nicht? Ist es dann zeitlich auch zusammengekommen mit
psychischen Problemen dann?
Die psychischen Probleme haben eigentlich schon so ein bisschen vor dem angefangen. Und vorher habe ich so gemerkt, dass ich während dem Tennisspielen, wo ich nach der obligatorischen Schulzeit nur auf Tennis gesetzt habe, also habe wirklich nach der 9. Klasse gesagt, jetzt spiele ich nur noch Tennis und gehe all in und probiere Profi zu werden. Da hat es dann angefangen. Also da ist wirklich so viel Druck. Und dann ist es mit dem Essen gekommen, und dann bin ich immer wieder verletzt gewesen. Es sind wirklich sehr viele Sachen zusammengekommen. Und dann mit dem Essen ist natürlich dann für mich...
Die Leistung nicht besser geworden.
Nein, es war für mich dann klar gewesen, hey, so kannst du nicht. Und habe dann aufgehört.
Von wo ist der Druck gekommen? Hast du dir den selber gemacht? Oder hast du vielleicht eben doch auch Eltern dahinter gehabt, die gesehen haben, hey, unsere Tochter ist ein Talent, mal, sie soll jetzt nach der Schulzeit voll auf Tennis setzen. Wie war das gewesen?
Nein, also der Druck ist wirklich von mir selber gekommen. Meine Eltern, die haben mich nie unter Druck gesetzt, Tennis zu spielen. Meine Mami im Gegenteil hat immer gesagt, hey, wenn du das machen willst, dann mache ich alles möglich, dass du deinem Traum nachgehen kannst. Und sie hat wirklich alles Mögliche gemacht. Die hat einen Tag jetzt... Ja, genau. Die ist wirklich, die hat sehr viele Stunden auf dem Tennisplatz verbracht, am Wochenende, nach der Schule, sie sich abholen, wie Brüder schon da noch gespielt haben. Ja, sie hat fast gar kein eigenes Leben mehr gehabt. Die hat wirklich alles hat sich um uns und um das Tennis gedreht. Ja.
Und dein Papi, der ja die Profisportkarriere kennt?
Ja, mein Papi war halt nicht da. Der ist in Kanada. Der wohnt schon seit ich 10 bin wieder in Kanada. Genau, ist er zurückgegangen. Darum, er hat das eigentlich gar nicht so mitbekommen.
Okay, eigentlich dort, wo man denkt, das käme vielleicht von seiner Seite, er hat nichts damit zu tun
gehabt. Ja, voll. Nein, er hat. Ja, ja, das war okay. Zusammen,
ja. Und wie oft spielst du heute noch?
Soll ich dir sagen, das ist mal so, mal so. Es kommt ein bisschen darauf an. Ich spiele jetzt noch Interclub. Ich weiß nicht, kennst du Interclub? Genau, ich habe einen Club bei mir in Bern, im TC Rotwiss, mit einer coolen Frauengruppe. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, mit ihnen probiere ich jetzt so ein bisschen zu trainieren. Ja, wenn es hochkommt, das soll ich sagen, vielleicht so zweimal im Monat jetzt geht.
Okay, ja.
Mal mehr, mal weniger. Es ist wirklich je nach Zeit.
Aber es macht eine Freude.
Es macht mega Freude, ja. Ich würde am liebsten jede Woche spielen, aber wirklich manchmal mit der Kleinen ist es halt gerade ein bisschen schwierig. Ja, mir jetzt das Gedicht zu richten und auch noch jemanden zu finden, der gut spielen kann.
Ja. Was muss denn dein Mann mitbringen? Der muss auch sportlich sein, oder? Der müsste ein paar Bälle zurückspielen können.
Hey, im Fall mega gerne. Also wirklich, mir ist schon wichtig, dass ja, wie mache ich sportlich ist. Weil es muss ja nicht sein, dass wir nur zusammen Tennis spielen, aber auch sonst, oder dass man allgemein einfach ein bisschen zu sich schaut und irgendwo durch fit ist. Es gibt ja sehr viele andere Freizeitaktivitäten, die man macht, zum Beispiel auch bowlen. Und ja, da muss man einfach so ein bisschen normal fit sein.
Ein Sixpack muss er haben? Oder langsam, wenn er gut bowlen kann?
Hey, es muss im Fall nicht sein. Also ich finde ein Sixpack mega sexy und wenn er eins hat, dann umso besser. Aber wenn er jetzt keins hat, dann ist das im Fall okay. Also ich bin jetzt nicht jemand, der wegen dem sagt, das geht gar nicht. Vor allem bin ich jemand, der viel mehr auf die inneren Werte schaut.
Also, dann stehst du eher auf Nerds, Clowns oder Bad Boys?
Nerds, Clowns oder Bad Boys? Ja, ich glaube, im Fall da müsste ich schon auf Bad Boys gehen.
Oh.
Ja, ich hatte immer so eine Tendenz, so ein bisschen auf Bad Boys zu stehen. Ich weiß nicht, von wo das kommt.
Das ist aber nicht immer einfach und wahrscheinlich nicht immer so gut geändert. Oder liege ich falsch?
Nein, es hat wirklich nicht immer so gut geändert. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch außerhalb von Bachelor vielleicht mal jemanden gefunden. Aber es hat halt für mich ja, einfach nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, warum das nie geklappt hat. Irgendwie hat sich das halt einfach nicht ergeben. Oder es ist wirklich mehr so ein bisschen ein Flirt gsi. Ich glaube, ich hatte immer ein bisschen das Problem bei Männern, dass ich vielleicht interessant war für etwas Kurzes, aber nicht für etwas Ernstes. Dass ich mich immer gefragt habe, an was das eigentlich liegt. Ja. Und ich bin einfach immer an die falschen Männer geraten bis jetzt.
Du hast vorher gesagt, du weisst heute, wie du kannst damit umgehen kannst, wenn eben vielleicht auch jemand Falsches geraten ist oder wenn eine Beziehung nicht funktioniert. Was hast du mitgenommen oder was hast du gelernt?
Also zum einen, was Beziehungen angeht, dann schaue ich natürlich zuerst, wie die Männer kommunizieren und ob ich mich verstanden fühle. Ich habe es halt sehr oft erlebt, dass ich aufgrund von meiner Vergangenheit so ein bisschen aufgrund von dem verurteilt bin worden. Und so immer wieder erlebt habe, dass zum Beispiel ich nur auf mein Äußeres reduziert bin worden, weil halt eine Essstörung du willst nur gut aussehen. Und irgendwie bei den Männern, dass sie etwas ausgelöst hat, ja, du willst nur schön sein und du wirst halt auch aus das angeschaut. So ein bisschen, du bist halt ein bisschen oberflächlich. Aber eigentlich nur um zu dünn sein geht es bei einer Essstörung nicht. Aber halt in der Aussenwelt kommt halt das so überall, oder? Dass du irgendwie mega oberflächlich bist und einfach nur drauf schaust, jetzt, ja, einfach schlank zu sein.
Das ist so falsch. Das tut mir mega leid. Also weißt du, dass du das so hast müssen erfahren und dass man es dann noch wie gegen dich verwendet in dem Sinn?
Ja, es gibt halt dann wirklich Sachen, oder wenn man dann auf eine gewisse Art und Weise reagiert, das ist ja, weil du irgendwie psychisch labil bist oder so irgendetwas. Und es ist mir halt wichtig, dass ein Partner von mir mich nicht auf das reduzieren, weil wenn ich mich schon öffne und so etwas anvertrauen, dann erwarte ich auch, dass das halt eben nicht gegen mich verwendet wird, sondern man einfach ganz normal damit umgeht und das vielleicht auch mal gut sein kann. Weil ich war ja keine Krankheit in dem Sinne, ich bin mir noch Larissa und die bin ich heute. Und das hat wie nichts mit dem anderen zu tun.
Wie muss für dich Sex in einer Beziehung sein?
Also Sex ist mir sehr wichtig in einer Beziehung. Ich glaube, Sex sagt sehr viel über ein Paar aus. Ich glaube, wenn es dort nicht stimmt, dann passen auch andere Sachen nicht. Darum, ja, das ist etwas, was mir wichtig ist.
Ganz bedeckt, aber ist okay. was wünscht sich deine Mami, die jetzt dir auch ganz wichtig ist, für einen Schwiegersohn oder vielleicht auch deinen Papi? Was haben sie da so für Vorstellungen? Was müssen die mitbringen?
Okay, ich glaube, im Fall, die haben gar nicht so konkrete Vorstellungen. Ich glaube, mein Vater, der wünscht sich für mich jemanden, der einfach ernst meint mit mir, wo ich Spass haben kann, wo es einfach ist und mich einfach so nimmt, wie ich bin. Und vor allem keine Games spielt. Ich bin seine Tochter und ich glaube, das ist etwas, was ihm sehr wichtig ist. Und meine Mami, ich glaube, für sie ist es einfach das Schönste, zu sehen, wenn ich glücklich bin. Ich glaube, nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben, ja, dass ich mein Glück finde und sie sieht, wie viel ich mache und sie sagt mir auch immer wieder, Larissa, ich bin mega stolz auf dich. Ich glaube, ihr spielt nicht mal so eine Rolle, was. Ich glaube, sie würde alle akzeptieren, egal. Hauptsache, ich bin glücklich.
Ja. Welche Rolle soll dein zukünftiger einnehmen jetzt bei deiner Tochter? Weißt, ist ein Ersatzpapi gefragt oder nicht?
Nein, also Ersatzpapi ist nicht gefragt, weil meine Tochter die hat einen Papi und sie braucht jetzt keinen zweiten. Aber natürlich wird mein zukünftiger Partner eine gewisse Vaterrolle, sage ich mal, übernehmen. Weil, wer weiß, vielleicht, wenn man dann zusammen Kinder hat, vielleicht, dann ist man so eine kleine Patchwork-Family, oder? Und ja, ist mir natürlich dann auch wichtig, dass er es gut mit meiner Tochter hat und meine Tochter sich wohlfühlt mit ihm.
Wäre das noch ein Thema für dich, noch weitere Kinder?
Mega gerne, ja. Vielleicht nicht jetzt. Aber jetzt geht, ja, ich denke, das ist wirklich etwas, das Zeit braucht, wo man sich ja, muss kennenlernen und schauen, wie sich eine Beziehung entwickelt, gerade jetzt. Nachdem ich schon eine Trennung hinter mir habe mit einem Kind, ist jetzt nicht etwas, das ich nochmal erleben möchte. Darum, ja.
Ist das auch ein bisschen leer für dich? Irgendwo durch.
Leer. Also, meine Tochter ist ein absolutes Wunschkind. Und ich bin mega dankbar, dass ich sie habe und auch, dass er der Vater ist. Aber natürlich wünscht man sich nicht als Eltern, dass man sich trennt. Jetzt ist es halt so und es ist okay, so wie es ist. Meine Tochter wird es nicht anders kennen, weil wir uns relativ früh getrennt haben. Aber natürlich ist die ideale Vorstellung, dass man natürlich zusammenbleibt. Und wenn man es schon einmal erlebt hat, dann schaut man natürlich schon, dass man es ja, irgendwie kann umgehen kann. Garantie haben wir natürlich nie. Aber
der Radar ist geschärft.
Genau.
So. Hat sie deinen Auserwählten schon kennengelernt?
Nein, das ist etwas, wo wir uns Zeit lassen wollen. Und genau, alles zu seiner Zeit.
Hey, wir sind mega gespannt, wie wer du dich entscheiden wirst und ob es dann auch klappt. Dein Abenteuer kann man verfolgen ab dem 8. April auf 3+.
Genau.
Mega schön, bist du da gewesen.
Danke. Merci vielmals, ich darf da sein.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.